Doc Caro, der Podcast. Hallo ihr Lieben, wir hatten es in der letzten Folge angekündigt, nicht nur die Frage, ob Kerstin rebellisch geworden ist, sondern heute soll es gehen um Vorsorgeuntersuchungen, ausgegebenem Anlass, was ich total wichtig finde. Wir wollen, hallo liebe Kerstin erstmal an der Stelle, ich sitze ja nicht alleine. Wir wollen euch mitnehmen und aufklären über Vorsorgeuntersuchungen. Ich glaube, da gibt es sich eine oder andere Frage, Kerstin, die ich an dich habe, aber die du auch wahrscheinlich an mich hast. Die erste Frage ist, wir haben es ja in der letzten Folge angekündigt, angeteasert, du hast dich deinen Ängsten gestellt, du hattest eine Darmspiegelung und du hast versprochen, wenn du es überlebst, weil du so Panik davor hattest, erstmal, sie hat es überlebt, sitzt glücklich strahlend vor mir, ich bin auch sehr stolz, dann wirst du rebellisch sein. Und das ist die allerwichtigste Frage des heutigen Podcasts. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie rebellisch bist du?
9,8.
Nicht dein Ernst?
Ja, auf jeden Fall.
Nicht dein Ernst.
Doch.
Wie warst du vorher, wie rebellisch?
1,5. In Ausnahmesituationen, das gibt es ja bei mir auch, da war ich ja schon mal so eine 7, würde ich sagen.
Das war aber, waren aber sehr Ausnahmesituationen.
Das mache ich nur mit ganz auserwählten Menschen.
Also ich hätte dich jetzt mal maximal auf eine 4 geschätzt.
Was?
Aber ja, bei mir jetzt nicht, aber so. Aber wenn du jetzt auf einer 9,8 gelandet bist.
Weißt du noch mit mir im Whirlpool?
Ja, das war sehr rebellisch.
Ich bitte dich.
Aber da, wir sind sehr eng, wir sind sehr gut befreundet. Ich kenne dich sehr gut, aber ich bin ja auch, glaube ich, dann nicht das Maß aller Dinge, weil du, bei mir bist du ja auch anders oder kann es ja anders sein als bei anderen. Aber jetzt möchtest du auch eine 9,8 bei anderen erreichen, oder?
Jetzt werde ich auf jeden Fall zwischendurch mal eine 9,8.
Wie war es denn, die Darmspiegelung? Magst du uns was erzählen?
Ja,
wie war es für dich? Also erstmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, wir fangen mal vorne an, weil das große Problem für dich war ja schon der Gedanke überhaupt, dass du sediert wirst, ne? Also dass du nicht alles mitbekommst, dieser Kontrollverlust. Vielleicht kannst du da mal was zu sagen. Was hat dich da so erwartet?
Ja, ich leide ja seit vielen Jahren nicht mehr akut, aber chronisch, was sagt man denn dazu?
Ja,
also ich habe schon so mit Ängsten zu tun und unter anderem ist Kontrollverlust ein großes Thema. Und bei einer Narkose oder Sedierung ist das natürlich, ja.
Haben ganz viele übrigens,
ja,
diesen Kontrollverlust, diese Panik vom Kontrollverlust.
Ich glaube, man kann das immer schön machen, wenn jemand empathisch ist, ist das gar kein Problem. Und an dieser Stelle herzlichen Dank an die Mädels gestern, die waren so mega nett zu mir. Dass,
begrüß mal die Gastroenterologie vom Helios Klinikum.
Aber wirklich, das war wirklich sehr, sehr nett. Und ich habe diese wunderschöne blaue Buchse angezogen mit Loch hinten.
Super sexy Buchse. Ich habe uns ein Foto gekriegt. Sie hat mir wirklich ein Foto geschickt von sich in der Hose aus der Endoskopie. Fand ich mega.
Ja, und an dieser Stelle grüßen wir meine Mami. Die hat ja lange in der Endoskopie gearbeitet und die hat mir folgende Geschichte erzählt. Da kam dieser 85-jährige Opi, da hat meine Mutter ihr diese Hose gegeben und gesagt, so Herr Müller, bitte ziehen Sie die Hose an und kommen Sie dann wieder zurück hier in den Raum.
Oh Gott, ich ahne, was
und
passiert.
Und er kommt rein und hat sein Schnippilein vorne durch das Loch. Und meine Mutter, die erzählt das bis heute. Und es ist so lustig, weil er nicht wusste, was mit diesem Loch ist. Und dann hat er gedacht, endlich hat er mal eine Funktion wahrscheinlich.
Ist genauso, wie wenn die Leute den Becher aushändigst und das einmal voll machen und sie machen keinen Urin rein. Aber das ist eine andere Podcast-Folge.
Naja, auf jeden Fall ich die Hose angezogen.
Richtig rum.
Und richtig rum mit Loch nach hinten. 50 Nummern zu groß, aber süß. Und dann kam ich
sah
halt.
Sah auch unheimlich sexy aus, fand ich.
Total. Mit dem pinken Oberteil.
Ja, voll.
So, auf jeden Fall kam ich raus und dann haben die mich so nett begrüßt und haben gesagt, sollen wir nicht mal ein Foto machen für Instagram? Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht nicht für Instagram, aber vielleicht für meine Freundin.
Ja.
Und dann haben wir das gemacht.
Du hast aber schöne Grüße bestellt von mir auch,
ja,
ne?
Ja, die wussten das alle schon.
Ja, natürlich, gut.
Mhm. Ja, und dann musste ich mich ja hinlegen und das war alles auf jeden Fall sehr nett. Und unkompliziert Zugang gelegt, Blutdruck, also ne, Vitalzeichenkontrolle angelegt, alles gut. Und ja, weil die so nett waren, fiel es mir gar nicht schwer. Dann kam schon die Ärztin, war ein ziemlich kurzer Prozess. Die hat ganz kurz mit mir gesprochen. Und ja, dann hat die eine nette Dame schon gesagt, ich bin der Träumeengel. Und ich glaube, eine Sekunde später habe ich schon geschlafen.
Also du hast gar nicht so richtig Zeit gehabt, dir jetzt noch Sorgen zu machen.
Nee,
sehr alles, gut, ne?
Es war wirklich nett.
Mega.
Und unkompliziert. Und auch das Aufwachen, da hatte ich ja auch immer Sorge vor,
ja,
dass mir schlecht ist oder ne, irgendwie so Schmerzen, unwillkürliche. Und es war ein ganz angenehmes Aufwachen. Also man fühlte sich schon ein bisschen.
Du hast auch nur Propofol gekriegt, ne?
Ja.
Also das ist auch ganz wichtig an der Stelle nochmal zu sagen. Man kriegt Propofol als sedierendes Medikament. Das hängt nicht nach, das wird super schnell abgebaut. Und du hast ja auch das Gefühl gehabt, du bist dann wach, ne? Lampen an, wieder. Lampen aus,
ja,
Lampen an.
Ja, mir war schwindelig, ich hatte nicht so ganz richtig guten Blutdruck, aber das war nicht unangenehm. Also an dieser Stelle, ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt und.
Hast du irgendwas gemerkt von der Darmspiegelung selber?
Nee, ich kann mich nicht erinnern. Super. Und ich habe nichts gemerkt. Ich hatte keine Bauchschmerzen danach. Ich weiß nicht, man hat mir ja erzählt, dass ich Bauchschmerzen haben soll danach,
könnte sein.
Weil
könnte
Luft sein. Reingemacht ja, genau. wird, um die Ecken zu kommen. Ich habe nichts gehabt. Ich habe mich immer noch nach dem Abführen, das besprechen wir hier nicht, sehr schlank gefühlt und leer, gar nicht aufgebläht. Ich hatte kein Zwicken, nix. Ich habe mich ganz wohl gefühlt. Auch übrigens nochmal für alle, die Sorge haben vor diesem Abführprozess. Das kann man nicht schönreden. Das ist teufelsaustreibungsgleich.
Ja, weil man halt dieses Zeug trinkt. Aber
da muss es eine Erfindung geben, ihr lieben Menschen. Wenn einer Langeweile hat, bitte erfindet etwas Kurzweiligeres in Menge kleiner, was man zu sich nehmen muss. Das geht einfach. Das ist Menschenfolter, Caro. Da muss was passieren. So, auf jeden Fall, mir war auch vorher, obwohl ich ja jetzt wirklich leer war im ganzen Körper und sonst habe ich große Probleme mit, wenn ich nicht schnell genug esse, dass ich mich unwohl fühle, hatte ich nicht. Ich hatte keine Kreislaufbeschwerden, nicht einmal in der ganzen Nacht oder abends, morgens nicht, keine Übelkeit, kein Schwindel, nichts.
Also wenn du jetzt retrospektiv mal, abgesehen davon, dass es ja extrem wichtig ist, diese Untersuchung zu machen, da möchte ich auch noch mit dir drüber sprechen, das zurück jetzt nochmal zusammenfasst, weil ich weiß ja, was du auch für eine Panik hattest davor. Wie würdest du das jetzt betrachten? Also wir haben es ja vorher betrachtet, wie betrachtest du es jetzt? Kannst du es empfehlen den Leuten oder sagst du, ja, war doch nicht so schön, wie ich dachte?
Muss ich das jetzt ehrlich beantworten?
Ja, natürlich, weil die Leute wollen ja wissen, was auf sie zukommt.
Also, die Untersuchung an sich ist überhaupt nicht schlimm und das würde ich jederzeit wieder machen. Mhm. Die Vorbereitung ist grenzwertig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das schafft man ja fast, aber nicht leicht. Das ist nicht leicht. Das ist die ehrliche Antwort. Also, wenn ich jetzt überlege, ich muss das in. Das ist vielleicht eine wichtige Info. Die nette Gastroenterologin hat zu mir gestern gesagt, dass ganz neue Studien dazu geführt haben jetzt, dass man die Altersgrenze runterschraubt. Bei Männern wird jetzt die Krebsvorsorge, also die Darmspiegelung, ich glaube, 5 Jahre nach vorne gezogen. Und bei Frauen war ja 55, wird jetzt zwischen 45 und 50 empfohlen.
Sehr gut, da wollte ich jetzt nämlich mit dir drauf zukommen. Du hast ja die Darmspiegelung gemacht, weil du Beschwerden hast. Das heißt, wenn man akut Beschwerden hat oder wenn man sagt, ich habe vielleicht
in der Familie,
ein erhöhtes Darmkrebsrisiko. Es gibt einen Grund, warum man das außerhalb du bist ja noch nicht 50 oder 55 Jahre alt, das wissen alle, macht, dann wird das natürlich gemacht. Aber es geht ja quasi gerade komplett um die reine Vorsorgeuntersuchung, die man aus den Gründen macht, weil man zum Beispiel bei Darmspiegelungen festgestellt hat, man kann die Anzahl der Krebserkrankungen drastisch senken, seit man diese Früherkennungsuntersuchung macht, weil man in einem früheren Stadium diese potenziell entarteten Adenome zum Beispiel abträgt, so verhindert man Darmkrebs. Mega. Und die Number Needed to Treat, also die Anzahl der Menschen, die man mit einer Darmspiegelung quasi untersucht, die ist relativ gering für den Erfolg. Das heißt, wir machen viele Darmspiegelungen und können sehr viele Krebserkrankungen verhindern. Du hast es gerade gesagt, wir wollen ja heute über Vorsorge sprechen und aktuell ist es so, dass bei Männern die Darmkrebsvorsorge, also die Darmspiegelung, vorher kann man schon testen auf okkultes Blut im Stuhl. Das sind kennst du diese Tests? Das ist ja, kennt ihr vielleicht auch zu Hause. Das heißt, ihr kriegt meistens bei einer gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung oder vom Hausarzt, kriegt man so ein Röhrchen. Da soll man eine Stuhlprobe abgeben. Das nennt sich auf okkultes, also verstecktes Blut im Stuhl, das kann ein Hinweis sein auf den Darmkrebs, wo man daraus gescreent wird. Aber die reine Darmspiegelung zum Beispiel, die ist bei Männern aktuell von der Krankenkasse, wir reden immer von gesetzlichen Krankenkassen ab 50 Jahren vorgesehen und bei Frauen ab 55. Und das fand ich immer relativ spät. Deswegen, jetzt kommen die brandheißen News quasi.
Genau.
Direkt von der Darmspiegelung. Liebe Grüße an die Barbara, an die Chefärztin in Duisburg an der Stelle. Die hat dir jetzt schon die brandheißen News gesagt.
Richtig.
Also die Leitlinien werden geändert. Man empfiehlt jetzt quasi 5 Jahre eher. Also Frauen ab 50 und Männer ab 45?
So habe ich es, ich glaube, sie hat gesagt, ab 45, 50.
Ja, das finde ich eine gute Sache. Und geht zur Darmspiegelung.
Absolut.
Geht zur Darmspiegelung. Das ist wirklich bewiesen, Studien bewiesen. Man kann damit Darmkrebs verhindern. Und wie die Kerstin schon gerade gesagt hat und auch eindrucksvoll bewiesen und durchlebt hat. Gut, das Abführen ist nicht schön, aber machbar. Aber die Untersuchung selber war nicht schlimm.
Nee, und das Abführen ist auch nicht schlimm. Wirklich, das muss ich sagen, das tut nicht weh. Ja. Ne? Man hat keine Schmerzen im Bauch. Das Problem ist, dieses Zeug zu trinken.
Das große Problem, was ich feststelle, auch in der Notaufnahme, ist, dass Menschen diese Vorsorgeuntersuchung nicht wahrnehmen. Und die kommen dann deutlich später und vielleicht dann mit dem ersten Symptom beispielsweise, ich kann nicht mehr richtig aufs Klo. Und wenn dann zum Beispiel du bei jemandem, der 70, 75, der das erste Mal im Krankenhaus in die Notaufnahme kommt mit, ich bin seit 4 Tagen nicht auf dem Klo gewesen, ich habe Bauchschmerzen, dann den Darmkrebs feststellst, der vielleicht schon metastasiert ist mit Lebermetastasen oder ähnliches, das tut echt weh, auch als Arzt. Also weil man sagt, man hätte das vielleicht verhindern können durch eine frühzeitige Untersuchung.
Ja, aber viele wissen nicht, dass gerade der Darmkrebs eine, ich glaube nach dem Lungenkrebs die zweite häufigste Krebserkrankung
Bei Frauen sogar, bei Frauen ist es Brustkrebs, Darmkrebs und bei Männern ist es Bronchialkarzinom, Darmkrebs. Genau. Also Darmkrebs ist mit die häufigste Darmkrebsart, genau. Krebs. Darmkrebs ist mit die häufigste Krebsart und sie ist verhinderbar. Beim Lungenkrebs ist es ein bisschen schwieriger, weil der fällt ja nicht auf und der screenst du ja auch nicht drauf. Der ist auch schwerer zu erkennen, aber, und da kommen wir auch gleich noch drauf, was gynäkologische Brustkrebsuntersuchungen oder Screening angeht und auch Darmkrebs, ist da durchaus was zu vermeiden. Wir wollen mal von vorne anfangen. Also wir reden mal über Vorsorge. Wie bist du so mit Vorsorge? Bist du da, machst du sowas?
Regelmäßig.
Da muss ich auch sagen, ich bin ja echt sonst eine, ich sag's jetzt mal, eine Schlampe, was Arztgehen angeht. Das liegt, glaube ich, echt daran, dass ich bin schlampig. Bist du auch schlampig? Nee.
Also meine gynäkologische Vorsorge lasse ich nicht schleifen. Da gibt es 2-mal im Jahr einen Abstrich, sogar, dass ich 1-mal im Jahr einen Ultraschall machen von meiner Brust. Mhm. Da wird nicht geschlampt.
Das also ist ich mehr bin wichtig. Auch ein bisschen schlampig im Sinne von, weißt du, dann denke ich mal, so ein Screening und so, aber oder ich musste mal irgendwas machen. Aber so bei so Vorsorgeuntersuchungen bin ich echt akkurat. Ne? Genauso wie bei Zähnen. Also bei Zahnreinigung bin ich auch echt auf dem Punkt. Wir reden an der Stelle wirklich jetzt von dem von der Vorsorge für Erwachsene, die als Prävention von den Krankenkassen übernommen wird, von den gesetzlichen. Ja, also nur, dass das alle jetzt einmal hören. Und zwar im Alter von 18 bis 35 zum Beispiel kann jeder gesetzlich Versicherte einen einmaligen Gesundheitscheck-up in der Hausarztpraxis machen. Das heißt, du gehst in die Hausarztpraxis und sagst, hallo, ich hätte jetzt gerne mal einen Gesundheitscheck-up, da gehört die Untersuchung zu, Blutentnahme und einfach mal zu gucken, wie geht's dir so. Ist das, machst du das?
Ja, ist auf jeden Fall jetzt 2 Jahre her, würde ich sagen.
Wieso, du hast doch, warst doch jetzt auch wegen
deiner Schilddrüse. Ja, aber da war ich nicht, hallo, ich würde gerne mal mich gesundheitlich durchchecken lassen.
Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal, hallo, ich würde mich mal durchchecken lassen.
Ja, eben, ich habe keine Langeweile in meinem Leben, deswegen, da hatte ich ja akute Beschwerden und dann habe ich gesagt, bitte jetzt einmal alles checken.
Und ab 20 Jahren bei Frauen steht dir einmal im Jahr eine gynäkologische Untersuchung zu und da wird auch ein Pap-Abstrich gemacht.
Ja, den musst du aber selber bezahlen wieder. Das ist ja das, was mich ärgert, dass anscheinend die Krebsbehandlungen immer noch günstiger sind als die Vorsorgeabstriche, wenn man die ständig selber bezahlen muss. Also du wirst ja gefragt, machen wir den normalen Abstrich oder machen wir den guten? Und jeder entscheidet sich natürlich für den guten, weil man hofft, dadurch ein besseres Ergebnis zu erzielen. Und das musst du dann selber bezahlen.
Ich möchte an der Stelle noch mal Folgendes sagen. Es geht ja bei den Pap-Abstrichen und bei der Genitaluntersuchung und bei der Untersuchung auf Gebärmutterhalskrebs um HPV-Viren. Und das war zu unserer Zeit noch nicht so. Wir konnten noch nicht impfen gegen HPV. Und dieser HPV-Virus ist dafür eben unter anderem bekannt, diesen Gebärmutterhalskrebs zu verursachen, weil es einfach Mutationen im Gebärmutterhals, abgesehen auch von Peniskarzinom oder ähnlichem, aber das ist deutlich geringer. Und wir könnten das verhindern, indem wir einfach die Kinder, die Impfung wird empfohlen zwischen, ich glaube, 9 bis 12 Jahren, die Kinder impfen zu lassen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was viele Eltern nicht verstehen. Die sagen, ja, ich habe eine Tochter, die lasse ich gegen Gebärmutterhalskrebs impfen. Aber ich müsste auch den Sohn impfen lassen, weil die Männer sind die Überträger, Freunde, an der Stelle. Ja? Mhm. Das heißt, dadurch, es wird, glaube ich, nur jeder 5. bis 7. Junge geimpft. Bei den Mädchen sind wir ein bisschen besser. Aber eigentlich müssten wir die Jungs durchimpfen, um die Mädchen zu schützen. Und da sind wir noch nicht so richtig aufgeklärt, weil spätestens, sagen wir mal, wenn die U-Untersuchungen vorbei sind, gehen wir Mädels ja irgendwann, das bürgert sich so ein, du hast es ja, ich glaube, in der letzten Podcast-Folge mal gesagt, wohin gehen denn die Jungs? Also die Mädels, die gehen zur Gynäkologin, die Jungs gehen erstmal nirgendwo hin.
Genau.
Also bis die zum Urologen gehen, da müssen sie schon über 40 sein, ne? Oder irgendwie was eine akute Beschwerde haben, sonst geht man mal zum Hausarzt, aber der redet ja mit einem nicht über Geschlechtskrankheiten. Es sei denn, man hat akut Beschwerden und es kommt auf einmal der nicht mehr Lusttropfen, sondern der schöne Syphilis-Tropfen da vorne aus dem Pipi-Mann raus. Dann würde ich vielleicht wenn es dann juckt und rot ist, dann würde ich vielleicht zum Arzt gehen. Aber vorher nicht. Und wir Frauen sind einfach durch unsere gynäkologischen regelmäßigen auch Vorsorgeuntersuchungen ständig irgendwie in Betreuung. Und jetzt da ist mir ganz wichtig nochmal zu sagen, das ist kein Spaß und diese Impfung ist super gut verträglich und man kann damit Krebs vorbeugen, ne?
Mhm.
Krebs.
Mhm.
Also Jungs und Mädels.
Die hat einen ganz schlechten Ruf, die Impfung übrigens.
Warum?
Weil Impfungen, glaube ich, generell immer mal erstmal einen schlechten Ruf haben. Da müsste auf jeden Fall noch mehr, also ich finde die Werbung ja ganz süß draußen, ne? Von der Bundesgesundheitszentrale.
Die kenne ich gar nicht.
Über alle Geschlechtskrankheiten, kennst du nicht?
Erzähl mal, vielleicht kenne ich die.
Jetzt so spontan, warte.
Plakate oder was?
Die Plakate, die süßen, mit den lustigen Sprüchen drauf.
Dann muss ich mal gucken. Also ich möchte ja auch, ich habe auch schon gesagt,
vom letzten Date was mitgebracht, weißt du? So, diese.
Ich hab da gerne gesagt, an der Stelle nochmal der Aufruf an die Deutsche Krebshilfe oder an irgendwelche Aktionen zur Aufklärung, zur HPV-Impfung von Mädchen und Jungs. Ich bin am Start, habe ich denen auch schon gesagt. Ich finde diese Aufklärung extrem wichtig. Meine Kinder sind beide geimpft gegen HPV, sowohl mein Sohn als auch meine Tochter. Und das finde ich, man hat auch eine Verantwortung als Mama auch für seinen Sohn, weil, Achtung, auch Jungs, auch wenn die primär natürlich Überträger sind, können zum Beispiel Peniskarzinom oder ähnliches bekommen. Also von da an, informiert euch da nochmal. Ich wäre dankbar gewesen, wenn es bei uns es gegeben hat. Ich habe zum Beispiel eine Konisation machen müssen. Also ich hatte eine derartige Veränderung an Zellen im Gebärmutterhals als Krebsvorstufe, sodass ich eine sogenannte Konisation hatte. Ich glaube, als Anfang 20-Jährige, wo quasi diese Zellen aus dem Gebärmutterhals rausgeschält werden mussten. Das hätte ich mir gerne erspart, auch die Sorge. Und das ging aber nicht, weil bei uns gab es die Impfung nicht.
Aber seitdem ist alles schön.
Seitdem ist alles schön. Ich habe jedes Jahr meinen Pappabstrich und da ist auch seitdem nichts mehr. Wusstest du, dass du ab 25 einen jährlichen Test auf eine Chlamydieninfektion bei Gynäkologin machen kannst, dass das die Kassen übernehmen?
Nö.
Ich auch nicht. Ich habe das auch bis dato noch nie gemacht. Doch, für die Schwangerschaft.
Sollen wir mal für die Schwangerschaft.
Da machen Doch, wir für die regelmäßig. Schwangerschaft. Also da haben wir es standardmäßig gemacht. Also quasi der Abstrich, ne, auf Geschlechtskrankheiten und so weiter. Ich bin jetzt überrascht darüber. Ich bin überrascht. Ich finde das gut. Aber ich frage mich, ich frage jetzt mal kritisch, warum ist das so?
Vielleicht verkaufen wir zu viel Antibiotikum, ich weiß nicht.
Nee, das Ding ist, dass Chlamydien, wenn man es jetzt mal medizinisch betrachtet, ist es ja so, dass Chlamydieninfektionen oft nicht auffallen, aber sehr, sehr schwere Probleme bereiten, wie zum Beispiel Unfruchtbarkeit bei Frauen. Ich glaube, dass das prophylaktisch ist, weil Chlamydien sehr, sehr viele Side-Effects haben. Ne? Wenn Frauen unfruchtbar sind, kann das an einer verschleppten Chlamydieninfektion liegen. So, kommen wir dazu, ab 30 Jahre, also ab Frauen für uns, Kerstin.
Ja. Du Rebell.
Kommt eine jährliche Brust- und Hautuntersuchung bei Gynäkologinnen hinzu. Und
Haut?
Die Haut, also bei Hautärzten, aber die Ach Brustuntersuchung so. Bei den Gynäkologen. Bitte auch da regelmäßig noch darauf hinweisen, selbst die Brust zu untersuchen. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt der Ultraschall da schon drin ist. Ich glaube nicht.
Nee, den muss man selber zahlen.
Den muss man selber zahlen. Und jetzt der Appell, ich habe mit meiner Gynäkologin mal gesprochen. Ich glaube, der kostet bis zu 70, ich glaube um die 70 Euro. Liebe Leute, diese 70 Euro, die sind echt gut investiert. Ich kann nicht nachvollziehen, wieso erst ab 30 überhaupt eine Brustuntersuchung übernommen wird und warum der Ultraschall da noch nicht übernommen wird. Es gibt ja sehr viele junge Frauen auch mit Brustkrebs.
Ja, und vor allen Dingen auch Schwangere. Tatsächlich. Mhm. Und ganz viele Frauen wissen gar nicht, dass man einen Ultraschall sogar der Mammographie vorzieht. Mhm. Gerade gestillte Brüste, sagt meine Gynäkologin, sollten unbedingt per Ultraschall untersucht werden, weil man eine viel bessere, genauere Diagnostik hat und sehen kann.
Da muss man aber auch ehrlicherweise sagen, dass man sich da einen Gynäkologen, niedergelassenen Gynäkologen, der auch spezialisiert ist auf Brustultraschall, das können auch nicht alle. Das machen auch nicht alle.
Ja.
Ja, das muss man auch mal sagen. Es gibt, die haben da alle ihre Spezialisierungen und da muss man in der Praxis fragen, machen sie auch dementsprechend den Brustultraschall? Ich finde es zu spät. Wenn man sich mal überlegt, weißt du die Zahl der Frauen, die an Brustkrebs erkranken? Jede siebte Frau.
Ja,
So,
überleg
jetzt
mal.
statistisch, das finde ich immer wieder krass. Also ich sage das auch zum Beispiel auf meinen Lesungen oder Veranstaltungen, wenn man mal einfach so 500 Leute da sitzen hat und ich sage, okay, jetzt heben mal alle Frauen die Hand und jetzt zählen wir mal durch. Jede siebte Frau, da steht der Mund offen, weil dann hat man irgendwie so ein, weißt du, du hast
Ein
dann so ein
Gefühl.
Gefühl. Ich finde das extrem viel in meinem Bekanntenkreis, sehr, sehr viele Frauen auch. Ich habe ja auch schon eine Bekannte mit Ende 30 an Brustkrebs verloren, hat zwei Kinder und einen Mann zurückgelassen. Da wird die anders, ne? Und da ist es nur aufgefallen, weil sie erhöhte Leberwerte hatte. Hatte eine Metastase schon in der Leber. Schlimm, ganz schlimm. Also geht es auf jeden Fall zur Vorsorge. Die ist aber, der Ultraschall ist da noch nicht inkludiert, finde ich viel zu spät. Ab 35 Jahren kommt dann dieser HPV-Test dazu, dass das übernommen wird und die zytologische Untersuchung, also der Zellabstrich bei Gynäkologin. Ja, und wir merken, es ist sehr frauenlastig, ne? Merkst du? Also ab 20 Jahren, also klar der Check-up, aber ab 20 Jahren mit der Genitaluntersuchung, mit der Chlamydieninfektion, mit der Brust- und Hautuntersuchung durch Gynäkologin, also die Hautuntersuchung durch Gynäkologin, ne? Nicht das Hautkrebs-Screening, das kommt später. Die Pap-Abstrich ist immer nur bei Frauen. 35 Jahre, bis jetzt waren noch keine Männer da. Die Männer sind fit, Kerstin.
Die
Die
haben keinen Krebs.
haben keinen Krebs, die haben gar nichts, offensichtlich. Aber ab 35 übernimmt dann tatsächlich auch bei Frauen und Männern zur Früherkennung von Nieren-, Herz-Kreislauf-Erkrankung und Diabetes die Krankenkasse einen Check-up einen neuen.
Ab wie vielen Jahren?
Ab 35. Also der erste war ja von 18 bis 35 ein allgemeiner Gesundheitscheck-up und ab 35 kommt dann Früherkennung zum Beispiel von Nieren-, Herz-Kreislauf und Diabetes. Da kann man übrigens auch einmalig sich auf Hepatitis B und C screenen lassen.
Na bitte.
Bist du mal gescreent? Bist du gescreent?
Auf Hepatitis?
Ja.
Nö.
Doch bei den Schwangerschaften? Muss man doch, macht man da, also.
Ja, einmal in in den Schwangerschaften, sonst nicht.
Ja, also ich bin ja sowieso auch geimpft durch, du bist ja auch geimpft, oder? Durch das als Gesundheitspersonal, Kontaktpersonal und so weiter. Und da macht man dann nochmal eine Antikörperbestimmung, ne? Ja, kommen wir dann jetzt, du hattest gerade gesagt Hautkrebs. Was glaubst du, ab wann das?
35.
Genau, hast du gut gewusst. Da muss man nur darauf achten, das darf nur von Ärzten und Ärztinnen dann gemacht werden, also wenn die Kasse es übernimmt, die Genehmigung fürs Hautkrebs-Screening haben. Also du kannst jetzt nicht zu jedem beliebigen Arzt gehen und sagen, guck mal, sondern die müssen von der Kassenärztlichen Vereinigung zugelassen sein. Also sonst kannst du das als Selbstzahler machen. Ich weiß nicht, was das kostet. Aber ich finde das durchaus sinnvoll.
Absolut.
Warst du beim Hautarzt schon mal?
Ja, ist lange her, muss ich jetzt mal wieder einen Termin machen.
Ich war auch vor 2 Jahren. Und dann hat er mich letztes Jahr angeschrieben und sagt, du bist wieder dran. Und jetzt habe ich es wieder verschlammt.
Wo gehst du denn hin? Dann kann ich da mal auch hingehen.
Niedergelassener Kollege, machst einen Termin. Ich mache das immer mit den Kindern auch. Und dann, nee, das ist ein Mann. Möchtest du lieber zu einer Frau? Damit kann ich nicht
Ja, ich
dienen.
habe in der Schamlippe eine Mutter mal, das musst du dir angucken.
Und das kann der Mann nicht?
Nee, möchte
Okay.
ich nicht.
Gut, dann suche ich für dich noch eine Frau.
Danke.
Das machen wir. So, also das haben wir jetzt ab 35. Jetzt kommen wir in ein Alter, wo wir fast noch, wir sind noch lange nicht da, aber das bezieht jetzt mal die Männer. Ab 45 Jahren geht's zum Urologen für die Krebsvorerkennung Genitalien und Prostata. So, jetzt merke, erste richtige Krebs-Screening, also abgesehen von Hautkrebs, bei Männern ab 45. Was heißt das? Dass wir Frauen so anfällig sind oder dass die Männer so unanfällig sind.
Marktlücke, würde ich sagen, heißt das.
Marktlücke was?
Ja, da muss irgendeiner ja mal mit anfangen, jetzt, dass auch Männer frühzeitiger zur Vorsorge gehen, oder?
Glaubst du, dass jeder Mann ab 45 zum Urologen geht?
Nein.
Ja, da fängt es ja schon an. Das ist auch so ein Problem. Boah, ich hatte letztens so einen schlimmen Fall in der Notaufnahme von jemandem, der mit einer Sepsis kam, also mit einer Blutvergiftung. Älterer Herr, aufgrund eines Harnverhalts. Also er konnte nicht mehr pinkeln, hatte dann natürlich aufgestaut, hatte dann und dann hat er über eine Nierenbeckenentzündung das Ganze ins Blut gekriegt, hatte also quasi eine Sepsis aufgrund von einem Harnwegsinfekt durch nicht mehr auf Klo können und der hatte dann im Endeffekt ein Prostatakarzinom, also
Was den Weg versperrt hat
genau,
oder
der
was?
Prostata
Scheiße.
hat dann irgendwann verhindert, dass er pinkeln kann. Sepsis aufgefallen und ja, schwerst derangiertes Blutbild, und der ist dann auf Intensiv gelandet. Und dem musste man schon, dann haben wir ein CT gemacht, auch schon Metastasen im Knochen und so. Also es ist schon übel, ne? Also ich sag mal, dafür, dass einer einmal irgendwie den Finger in den Popo steckt und guckt, wie weich die Prostata ist und ob die noch weich ist.
Können wir das nicht zu Hause eigentlich selber machen bei unseren Männern?
Das können wir bei unseren Männern auch selber machen, liebe Kerstin. Das können
ich hab doch immer rebellisch tolle neue Ideen,
du kannst
oder?
Rebellisch neue Ideen. Da müsstest du vielleicht trotzdem einmal kurz, es gibt es steht ganz gern bei Urologen immer, so Prostata-Test, also, wie soll ich es jetzt erklären?
Von da der Haptik, wie
ja, genau,
man
da
weiß,
kannst du unterschiedlich, also da, ja, da ist mal, eine normale Prostata dargestellt, da eine vergrößerte Prostata.
Ja, da mache ich doch einen Kurs.
Knotig und hart.
Ja.
Und das kannst du, also das ist so wirklich taktil, kannst du dann da so draufdrücken und weißt, ach, so fühlt sich die normalerweise an und so weiter.
Ja.
Was machen wir denn eigentlich bei einer Prostata-Untersuchung, wenn wir schon mal beim Thema sind? Der Finger wird quasi gerade, ja, in den After eingeführt und dann drücken, weil die Prostata sitzt ja um die Harnröhre. Also wir drücken quasi von hinten auf die Prostata.
Also das möchte ich jetzt noch ein bisschen besser bildlich beschrieben. In welcher Position befindet sich der Mann? In Rückenlage, im Vierfüßlerstand? Wie macht man es am besten?
Beim Urologen wirst du dich jetzt nicht in Vierfüßlerstand begeben, sondern du kannst dich einfach in Seitenlage legen.
Ah, okay.
Ja, du kannst, du musst nur, und wir reden hier auch nicht, da muss auch nicht die ganze Hand im Popo versenkt werden. Ja, also
okay.
Das meinen immer auch viele. Also da reicht der ganz normale Zeigefinger. Es ist eine digital-rektale Untersuchung. Finger Rektum, ins Rektum.
Mhm.
Und dann fühlst du sofort und nicht irgendwie da rein, also nicht nach oben, dem Darm entlang, sondern wirklich in den After und dann quasi gerade nach vorne. Weil wenn du dir, jetzt muss ich mal aufstehen, jetzt, Leute, ihr müsst das jetzt sehen.
Ja, ich würde das jetzt auch gerne jetzt mal ein bisschen vor. Besser.
Was ist denn da los bei dir?
Das ist was anderes.
So, genau, also pass auf. So, das ist ja so. Also ich mache das jetzt mal hier vor, damit ihr das seht. Also der Mann hat ja vorne, ich stehe übrigens gerade und mache das der Kerstin vor, nur dass ihr das jetzt mal versteht. Der Mann steht ja.
Ja.
Jetzt wäre ja der Impuls quasi wie wenn, ist genauso wie wenn einer meint, in eine Nasentamponade. Die Leute schieben das
Abstrich.
Nach oben. Abstrich nach oben. Nee, die Nase geht nach hinten, gerade.
Genau.
Und jetzt ist es auch so beim Rektum, wir wollen ja nicht den Darm spiegeln. Also das ist ja das, was wir machen, wenn wir eine Darmspiegelung haben. Da wird der
Richtung
Finger nach oben gehen. Sondern wir wollen gerade, weil wir wollen nach vorne,
ja,
ins Becken rein.
Trotzdem muss der Mann
Prostata.
Sich, muss der sich denn beugen nach vorne?
Nee, der kann sich hinlegen. Also der kann sich auch, das ist natürlich noch besser, mach's jetzt mal vor.
Caro steht angelehnt an den Tisch abgestützt, wie bei den Wehen.
So, aber genau,
so wie in den Wehen.
So. Und dann ist das eine ganz schnelle Nummer, da macht der Urologe einmal richtig schön viel Gel auf den Finger, hat natürlich Handschuhe an und dann wird das einfach gerade eingeführt und dann wird die Prostata untersucht.
Und was macht der dann da?
Ja, der untersucht, ob die zum Beispiel weich ist, ob der Knoten tasten kann, ob die vergrößert ist, ob die halt hart ist. Und zum Beispiel eine vergrößerte, harte Prostata wäre ein Hinweis auf irgendwas, was anders ist. Und da muss man halt schauen.
Ich finde, das müssen wir publik machen, Caro. Das kann doch nicht sein, dass da keiner hingeht.
Na, auf jeden Fall viel, viel zu wenig. Ne? Und das ist ab 45 Jahren. Und ich glaube, Männer sind da recht schlampig. Ich glaube, die in Partnerschaften, wo die Frau mal sagt, geh mal dahin, die machen das.
Es fühlt sich
da
komisch an.
Da haben die Männer
an.
Immer noch ein Problem mit, das Gefühl, dass jemand irgendwie in den Fingern hintern steckt. Das, wobei das wirklich eine ganz schnelle Nummer ist.
Schöne.
Wir reden davon. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Viele sagen, es ist sehr schön. Da könnte ich jetzt eine lustige Anekdote erzählen.
Ja, bitte.
Soll ich die erzählen?
Ja, klar.
Komm, Leute, wenn wir gerade bei Prostata-Untersuchungen sind, man nannte mich, als ich PJ gemacht habe in der Schweiz, man nannte sie Goldfinger. Das hat sie gerade in dem Moment getrunken. Ich möchte aber kurz erzählen, warum. Und zwar ist es so, wenn jemand mit...
Was hast du gefunden?
Ja, ich sage dir, wenn jemand in eine Notaufnahme kommt mit irgendwelchen abdominellen Beschwerden oder Genitalbeschwerden, also irgendwas, was im Unterbauch ist, gehört standardmäßig eine digital-rektale Untersuchung dazu, machen wir bei jedem Patienten. Zum Beispiel, um auch zu gucken, ist da Blut im Stuhl? Ist die Ampulle gefüllt? Also die Ampulle ist das der Enddarm, wann wir auch Stuhldrang bekommen. Gibt es irgendwas, was wir tasten? Wenn einer sagt, ich habe Blutabgänge, sind das vielleicht Hämorrhoiden oder ist das altblutig oder so? Also es gehört einfach dazu. Es war folgendes Problem. Ich hatte, jetzt war ich Studentin und wer darf sowas immer gerne machen?
Die Studenten.
Die Studenten, so natürlich, natürlich, ja. Das heißt, also, es gibt so Jobs, die verteilt man gerne. Und was an wen können Assistenzärzte verteilen? Wer ist in der Nahrungskette noch unter Assistenzärzten? Die Studenten, so unter anderem jetzt ich. Und ich wurde dann eingeführt in die, ja, in die Kunst der digitalrektalen Untersuchung bei jeglichen Beschwerden. Das endete in zwei ganz interessanten Anekdoten, die ich dazu habe. Und zwar eine war die Prostatamassage bei Verdacht einer chronischen Prostatitis, also einer chronischen Prostataentzündung. Da massiert man tatsächlich für ein paar Minuten die Prostata, damit danach der Mann entweder uriniert, wenn dann Sekret abgegeben ist, oder sogar ejakuliert, damit man dann nachweisen kann, ob das eine chronische Entzündung ist. Jetzt stell dir bitte mich vor, der Mann war so um die 70, ich jetzt Studentin, und dann sagt der Kollege zu mir, ja, dann müsstest du jetzt mal eine Prostatamassage machen. Und ich, was ist das denn? Also ich kannte ja bis jetzt die Digital. Ja, da setzt du dich jetzt dahin, unterhaltet ihr euch nett und dann massierst du jetzt einfach mal 5 Minuten lang die Prostata. So. Ich sage dir, die Szene, ich werde sie nie vergessen, die Szene war Notaufnahme, abgetrennt durch Vorhänge. Der Herr in Linksseitenlage, ich dann dahinter. Und dann haben wir uns kurz vorgestellt, ich weiß auch noch, wie er heißt. Ich kann ja den Namen sagen, ich sage ihn jetzt nicht, aber ich sage, ist der Knaller. Sage ich, guten Tag. Da hieß ich noch Post. Post ist mein Name. Ich bin die Studentin hier. Ich müsste jetzt bei Ihnen die Prostata-Massage durchführen. Okay, ich bin in den Boden versunken. Das war mir so unangenehm. Weil es ist, ne, bist ja auch noch nicht so als Studentin so drin, sag ich mal. Ja, und dann habe ich den Finger in den Hintern gesteckt. Und dann habe ich 5 Minuten die Prostata massiert. Und dann habe ich mich gefragt, mit was redest du mit jemandem, wo du gerade den Finger im Hintern hast und 5 Minuten lang auch haben musst? Ich habe dann sehr viel gelernt über die Schweiz.
Berg und Talfahrt.
Irgendwie war es so skurril, dass ich hinterher noch, ich habe auch zu dem gesagt, wissen Sie, ich muss Ihnen sagen, ich finde das sehr skurril jetzt. Da sagt er, ich auch. Also es war, also wir waren, ich war da sehr transparent, aber das war auch eine schöne Untersuchung. Und dann war es noch, darf ich jetzt nicht zu viel sagen, um denjenigen nicht in die Pfanne zu hauen, aber es war auf jeden Fall jemand, der damals in der Schweiz prominent war, eine prominente Sportart durchgeführt hat, so alt war wie ich, der das erste Mal von mir quasi eine digital-rektale Untersuchung bekommen hat. Und das hat ihm offensichtlich so gut gefallen, dass ich danach 2 Freikarten für diese Sportart bekommen habe. Ich bin nicht hingegangen.
Das ist aber sehr lustig.
Ja. Aber ich will damit nur sagen, es ist machbar. So ist das Thema schön oder nicht schön. Also, Männers, geht bitte mal zum Urologen. Ehrlich.
Auch schon mit 40.
Ja, klar. Geht zum Urologen. So, dann waren wir bei den, das ist klar, jetzt kommen wir auf die 50er. Da haben wir gesagt, bei Männern, ne, Darmkrebsuntersuchungen ab 50 bei jährlicher Test auf okkultes Blut oder bei Gynäkologen, Hausarzt, was auch immer, und bei Frauen. Bei 50, da ist noch keine Darmspiegelung vorgesehen, da ist nur das okkulte Blut vorgesehen. Bei Männern ab 55. So, und jetzt kommen wir zu was, was ich viel zu spät finde. Frauen ab 50 bis 75 Jahre, alle 2 Jahre Mammographie-Screening zur Früherkennung von Brustkrebs.
Der Anspruch. Früherkennung ist auch lustig dabei,
ja,
ne?
Ja, mit 55. Ist gut, ne? Der Anspruch endet mit dem 76. Geburtstag. So, da, weil danach offensichtlich
macht alles keinen Sinn mehr.
Ja. Also ab 50 hast du die Mammographie. Boah, das finde ich spät. Mäh, viel zu spät. Finden Sie auch spät?
Ja, klar.
Ich finde, das muss da standardmäßig ab 30 schon rein. Also vielleicht nicht die Mammographie, aber auf jeden Fall die Ultraschall und alles, was dazu gehört. Liebe Krankenkassen, da müsst ihr aber nochmal nachbessern hier. Ich glaube, jetzt würden alle Gynäkologen, wenn die das unseren Podcast hören, erstmal applaudieren.
Ist das nicht der GKV-Spitzenverband?
Ja, da müssen wir auf jeden Fall mal hinschreiben. Da muss ich nochmal hinschreiben an den Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Mhm. 55 Jahre, ne? Bei Männern, bei Frauen dann die Darmspiegelung. Also reine Prophylaxe. Und das ist auch nochmal wichtig bei Männern ab 65 Jahren dann. Ein einmaliger Anspruch auf eine Ultraschalluntersuchung der Bauchschlagader. Also Früherkennung von Aneurysmen, Aussackungen der Bauchschlagader.
Das ist schön, so kardiologisches Risiko wird ja gar nicht vorgesorgt, ne? Also gut, nur per Blut in diesem Check-up, ja, ab 35.
Genau, also das ist eher was, wo Leute dann wirklich Beschwerden haben. Und natürlich hast du, wenn du Bluthochdruck hast und irgendwelche Beschwerden hast, dann wirst du ja abgeklärt. Das sind reine Vorsorgen. Also im besten Fall bist du topfit und nimmst einfach alle Vorsorgen wahr, bist topfit und machst das nur prophylaktisch. Mhm. Und dann werden wir alle 100 Jahre alt, ohne dass wir überhaupt irgendwas haben.
Wie ist es mit dem Hautkrebs, Caro? Also dieses Hautscreening, das wird mir jetzt zum Beispiel auch viel zu. Ich habe
ab 35.
Im Bekanntenkreis tatsächlich schon ganz fürchterliche Verläufe von Hautkrebs.
Waren die auf der Sonnenbank?
Früher? Das denke ich schon. Das denke ich schon. Aber ist ja im Prinzip wurscht, ob man auf der Sonnenbank war oder nicht. Mhm. Ab wann macht es Sinn und wie hoch sind die Zahlen von Hautkrebserkrankungen?
Die Zahl kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ich mich jetzt gerade nur um die Vorsorge untersuche.
Aber Hautkrebs ist, glaube ich, wirklich nicht zu unterschätzen.
Nein, Hautkrebs ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Und es ist extrem wichtig, dass man zu dieser Hautkrebsvorsorge geht, auf jeden Fall. Denn tatsächlich ist es so, dass viel zu viele Menschen nicht diese Vorsorgeuntersuchung wahrnehmen und auch irgendwie, ist da so ein Punkt oder so und sagen, ach, es geht schon weg oder es geht von alleine weg, was man frühzeitig entfernen kann.
Genau.
Und das Blöde ist natürlich bei dem Melanom, bei dem schwarzen Hautkrebs, das metastasiert. Das ist richtig scheiße. Das wollen wir nicht. Wir wollen keinen schwarzen Hautkrebs. Und leider muss man sagen, ist das aber auch geschuldet unserer Generation. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Wir sind ja unter die Sonnenbank gerannt wie die Bescheuerten, ne?
Ich gehe immer noch gerne.
Echt?
Mhm. Ich liebe es.
Ja, aber es gibt ja Sonnenbänke und Sonnenbänke. Es gibt ja auch welche, die nur quasi, die zur Vitamin-D-Produktion sind, also wo halt einfach der Anteil des blauen Lichtes sehr hoch ist. Und es gibt ja die, die wirklich dafür sind, dass man irgendwie so aussieht, wie aus dem Toaster kommt. Jetzt macht sie sich gerade den. Warum machst du dir jetzt den Pullover hoch?
Ich bin ja nicht braun, deswegen, du weißt, ich mache nur die gesunde Form.
Ja, aber auch nicht so oft. Also es gibt ja Leute, die rennen dreimal die Woche auf die Sonnenbank. Ja. Auch da würden aber Hautärzte sagen, nein.
Ich weiß.
Ja, also ich muss auch sagen, dieses Gerenne da auf die Sonnenbänke, man hat auch viel zu viel dummes Zeug gemacht in jungen Jahren. Jetzt behalte ich mich im Schatten auf, mich siehst du auch nicht mehr in der Sonne. Ich habe immer Sonnenschutz drauf. Also ich laufe natürlich durch die Sonne, aber ich versuche mich doch vorrangig auch im Schatten aufzuhalten. Also jetzt müssten die Hautärzte alle applaudieren bei mir. Natürlich tun sie nicht, ich bin tätowiert, ist auch nicht gut.
Aber, weil? Warum?
Naja, was das ist ja auch nicht ganz klar. Also,
ist das nicht gesund, tätowieren?
Naja, wenn du Hautärzte fragst, die sind hoffentlich nicht tätowiert oder sagen das zumindest nicht, dass das gut ist, weil man weiß ja nicht, was
macht man denn, was kriegt man denn?
Ja, das ist ja noch nicht ganz, also ist nicht ganz klar. Also ich glaube, dass grundsätzlich du die Hautbarriere, ja, du machst ja Narbengewebe, die Hautbarriere da zerstörst, man weiß nicht, was die Farben machen. Also jetzt die Farben sind getestet. Ich weiß, also ich bin ja in einem Alter tätowiert, wo die Farben getestet waren, aber ich glaube, dass diese Farben früher, da sind ja auch teilweise Schwermetalle drin, ich glaube schon, dass die kanzerogen sind. Vielleicht könnte sich ja nochmal der Verband der Dermatologen zu meinen Tattoos äußern.
Das wäre schön, ja.
Was machen wir jetzt? Gehen wir zur Vorsorge? Was ist denn unsere nächste Vorsorge, Kerstin?
Du was denn mal mit den Augen? Du hast mir die Augen ja noch ganz vorher
teilen. Nee, Augen ist nichts.
Ja, aber das ist eine ganz wichtige Untersuchung eigentlich, auch vor allen Dingen bei Kindern, ne? Nach diesem, wie heißt dieses komische Karzinom? Ich vergesse das immer, Retiku, wie heißt das denn? Weißt du das nicht?
Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Also ich kenne Augenvorsorgeuntersuchungen im Rahmen von Screenings, die passieren. Also zum Beispiel bei Diabetikern wird regelmäßig die Netzhaut, der Optikusnerv angeschaut nach Mikroangiopathien.
Gottes Willen.
Natürlich ab einem gewissen Alter, gerade bei Beschwerden, der Augeninnendruck gemessen. Ne?
Retinoblastom meine ich.
Ach, Retinoblastom. Stichwort grüner Star, grauer Star, wenn die Linse trüb wird. Das sind ja immer Patienten, die Beschwerden haben. Und ansonsten, wann geht man zum Augenarzt? Wenn man Beschwerden hat oder wenn man zum Beispiel die Augen gemessen haben möchte, wie man sieht zum Beispiel. Ne? Ja, Retinoblastom ist im Kindesalter.
Mhm.
Ja.
Ja, und ansonsten?
Wird aber auch nicht standardmäßig gescreent.
Nee.
Fällt meistens auf dadurch, dass vielleicht, sagen wir auch nochmal ein interessanter Hinweis, haben wir im Studium damals durchgenommen, dass wenn du Kinder mit einem Blitzlicht fotografierst, das eine Auge, wo ein Retinoblastom hat, anders aussieht als das andere und reflektiert. Also da kann man nochmal drauf achten. Ist standardmäßig aber nicht.
Was haben wir sonst noch?
Das waren eigentlich die Vorsorgeuntersuchungen für Erwachsene. Abgesehen gut, dass man jetzt zur Zahnreinigung geht. Das ist aber auch gar nicht so trivial. Jetzt komme ich wieder. Zahnpflege, also das standardmäßige Zähneputzen, sowieso bitte morgens und abends, am besten noch nach dem Essen. Jetzt kommt der Verband der Zahnärzte, der applaudiert jetzt hier. Mein Gott, das
heute applaudieren alle, wenn die Folge hören.
Nee, aber das ist ja total wichtig. Und dass schlechte Zähne, also ein schlechter Zahnstatus, nicht gepflegte Zähne, immer auch eine Eintrittspforte für Keime sind. Also wir müssen tatsächlich auch bei Patienten, wo wir einen Fokus nicht finden für eine immer wieder auftretende Blutvergiftung oder die zum Beispiel eine Herzklappenentzündung haben und wissen nicht, wo der Fokus ist, immer den Zahnstatus kontrollieren.
Oh Gott, das machen bestimmt viele nicht.
Es kann auch ein Zahnproblem sein.
An dieser Stelle grüße ich meinen Lieblingszahnarzt Arndt.
Hallo Arndt, ach, da muss ich auch mal hin.
Da
ne?
musst du dringend hin zum Reanimationstraining, da müsst ihr euch mal noch einigen.
Der hat ja auch gesagt, der möchte mich mal kennenlernen, ne?
Der will dich unbedingt kennenlernen. Ja klar, ja. Der will dich nicht kennenlernen eigentlich. So, auf jeden Fall, ich habe ja auch nicht nur vor Darmspiegelung Angst und vor Narkosen, sondern auch vom Zahnarzt, bis ich den Arndt kennengelernt habe.
Siehst du? Also wir machen Traumabewältigung hier.
Tatsächlich gehe ich ohne Herzrasen zum Zahnarzt und deswegen an dieser Stelle, falls ihr einen Zahnarzt sucht, der empathisch ist und euch jegliche Angst nehmt, ich sag euch gerne, wo er ist, zu finden ist.
Also mein Appell jetzt am Ende dieser Folge ist, die Vorsorge ist extrem wichtig. Wir können ganz, ganz einfach so viele schlimme Erkrankungen verhindern. Und wenn ihr Sorge habt, zum Beispiel wie die Kerstin, ne, bisschen Kontrollverlust vor der Sedierung, was passiert bei einer Darmspiegelung, dann sprecht mit dem Arzt eures Vertrauens darüber, seid ganz transparent, was eure Ängste betrifft. Sagt auch eurem Urologen, dass er die Vorstellung, dass er vielleicht die Prostata untersucht, irgendwie komisch findet. Aber macht es. Also geht hin, lasst euch beraten, informiert euch. Denn Vorsorge, das sagen wir ganz klar an der Stelle, kann Leben retten. Oder wir müssen es sogar anders formulieren. Vorsorge rettet Leben. Ich finde, das ist ein schönes Ende. Wir sparen uns heute die drei Fragen, weil ich glaube, wir alles zur Vorsorge. Oder hast du noch eine Frage am Ende?
Nö, ich habe keine mehr.
Also ich auch nicht. Wir haben uns alle Fragen zur Vorsorge, glaube ich, ganz gut beantwortet. Was es für Vorsorge gibt, warum das wichtig ist, dass zum Beispiel auch Krebs verhindert werden kann. Darmkrebs sehr häufig bei Frauen und Männern, eine der häufigsten Krebsarten. Geht zur Vorsorge, Freunde. Geht zur Vorsorge.
Absolut. Und lasst eine Darmspiegelung machen.
Seid
rebellisch.
Werdet richtig rebellisch. Und ich sage euch, nach einer Darmspiegelung seid ihr auf der Rebellionsskala bei 9,8.
Richtig.
Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis bald. Gut.
Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.